Herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Die ersten schönen fliegbaren Tage und Wochenenden liegen hinter uns und langsam tut sich was in der Szene. Darum lasst uns gleich einsteigen.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, gibt es eine wichtige Personalie aus der internationalen US-Szene, die für uns alle spannend ist. Bei der FIA-Kommission für Ultraleicht- und Motorschirm, kurz CIMA, geht eine Ära zu Ende. Nach 11 Jahren an der Spitze hat Wolfgang Lintl das Ruder abgegeben. Das ist eine ordentliche Zeitspanne, in der er die Geschicke unserer Szene maßgeblich mitgeprägt hat. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter. Christian Dolay wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Und wer Dolay kennt, als Goldmedaillengewinner, Konstrukteur und Rekordpilot, der weiß, dass da jemand am Steuer sitzt, der die Materie wirklich von Grund auf versteht. Aber warum interessiert uns das jetzt eigentlich? Weil sich unter der neuen Führung einiges bewegt. Die CIMA will frischen Wind in die Wettbewerbe bringen. Es wurde beschlossen, STOL-Wettbewerbe, also Short Takeoff and Landing, offiziell zu zertifizieren. Wer das schon mal in Frankreich gesehen hat, der weiß, das ist fliegerisch anspruchsvoll und vor allem extrem unterhaltsam für die Zuschauer. Noch besser sieht das dann in Oshkosh aus. Auch bei dem Motorschirm gibt es ein Update. Hier wird jetzt klarer zwischen einer Serial und einer Open Class unterschieden. Das ist eine super Nachricht für den Breitensport, weil es die Hürden für den Einstieg im Wettbewerbe deutlich senkt. Und noch eine kleine Randnotiz für alle, die Tragschrauber fliegen. Die CIMA hat sich in einer Resolution deutlich gegen die Rotorkraftkommission gestellt. Die wollte sich die Zuständigkeit für UL-Tragschrauber zurückholen. Aber die CIMA hat das ganz klar den Riegel vorgeschoben. Man hat sich seit 14 Jahren um diese Gruppe gekümmert und das soll auch so bleiben. Da wird also auch politisch ordentlich für die Interessen der Piloten gekämpft. Also insgesamt einige Änderungen, was Personal angeht und ein paar neue frische Ideen, um den Luftsport ein bisschen zu fördern. Als nächstes haben wir dann eine Zeitmaschine mit Stern. Die Junkers A50 Heritage wurde zugelassen. Wer von uns kennt sie nicht? Die Junkers A50 Junior. Jetzt hat Junkers Aircraft in Oberndorf am Neckar nachgelegt und vom DULF die offizielle Musterzulassung für die A50 Heritage erhalten. Und der Name ist bei der Heritage wirklich Programm. Während die Junior mit dem modernen Rotax eher die effiziente Alltagsbegleiter ist, geht die Heritage den Weg der puren Nostalgie. Von der Cowling sitzt ein 7-Zylinder Sternmotor vom Typ Werner Scarlett 7U. Da reden wir von 4,74 Liter Hubraum und 124 PS. Das Ganze im klassischen Metallbau mit Spornfahrwerk, das sieht schon echt klasse aus. Richtig schönes Flugzeug, 2-Blatt-Holzpropeller, die Maschine hat eine 850 Fuß pro Minute Steigleistung, ist ein 600 Kilogramm Tiefdecker, also wer Lust hat auf die A50 Heritage, der kommt am besten zur Aero. Dort findet ihr die in der Halle A3 am Stand 117, definitiv ein Haben-Wollen-Flugzeug. Kommen wir zu einem weiteren Projekt, das wir hier in der Lounge schon öfter auf dem Schirm hatten. Der Schweizer Smart Flyer SFX1. Wer das Flugzeug auf der Aero in Friedrichshafen gesehen hat, weiß, wie spannend dieses hybrid-elektrische Konzept ist. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der Schweiz. Das Team um den SFX1 hat sich für ein neues Antriebskonzept entschieden. Die Energieversorgung des Prototyps wird in Zukunft durch ein Batteriesystem der Firma H55 sichergestellt, ebenfalls aus der Schweiz. Und das Besondere daran, H55 strebt als erster Anbieter überhaupt eine Zertifizierung dieses Batteriesystems nach dem CS23-Standard für die allgemeine Luftfahrt an. Das bedeutet für uns, dass der Erstflug des Prototyps zwar auf den Herbst 2026 verschoben wurde, aber wir kommen dafür eine Lösung, die von Anfang an auf eine echte Zulassungsfähigkeit ausgelegt ist und nicht nur irgendein Experimental ist. Bleibt also spannend, so langsam kommen die Flugzeuge, die zertifiziert sind. Ich habe ja schon früher von der Elektro-Velis gesprochen, die ist auch zertifiziert gewesen, aber nicht nach CS23 konstruiert und gebaut. Und jetzt kommen die ersten Prototypen nach dem CS23-Standard. Ich bin mal gespannt. Als nächstes habe ich einen meiner Meinung nach wichtigen Termin für euch, der auch bald stattfinden wird. Und da geht es um Luftraumverletzungen. Leider sind die Zahlen in den letzten Jahren wieder angestiegen und deshalb hat die DFS und der Fluginformationsservice FIS eine Infooffensive gestartet, um uns Piloten beim Thema sicher durch den Luftraum zu unterstützen. Es gibt 3 konkrete Aktionen, die ihr euch merken solltet. Erstens, am 11. März um 19 Uhr findet ein kostenloser Online-Vortrag statt. Da geht es genau um die kritischen Punkte, bei denen es immer wieder zu Verstößen kommt. Sicher eine gute Gelegenheit, sein eigenes Vorgehen mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Zweitens hat die DFS einen neuen Safety-Newsletter veröffentlicht. Das Spannende daran, hier schreiben Lotsen aus ihrer Perspektive. Man liest also mal, wie sich so eine Luftraumverletzung eigentlich vom Tower aus anfühlt und welche Tipps die Profis haben, um genau das zu vermeiden. Und für die Vereine oder das heimische Flugplanungsbüro gibt es außerdem ein Plakat mit den wichtigsten Sicherheitshinweisen zum Download und Ausdruck. Also, meiner Meinung nach extrem wichtiges Thema. Schaut da mal rein. Die moderne Technik mit GPS und Navi-Apps und uns hilft uns, aber nichtsdestotrotz muss man ab und zu mal genauer hingucken. Nochmal der Termin am 11. März um 19 Uhr, der Online-Vortrag der DFS zum Thema Luftraumverletzungen.
Ohne Anlasser kein Flug, vorausgesetzt du bist Segelflieger. Trotzdem wissen viele Piloten erstaunlich wenig über das Bauteil, das beim Motorstart Schwerstarbeit leistet. In dieser Folge geht es um den Flugzeuganlasser, Aufbau, Funktion, Strombedarf und typische Fehlerbedingungen. Warum langes Orgeln teuer wird, weshalb 300 Ampere keine Kleinigkeit sind und wie man Startprobleme systematisch einordnet. Ein kleiner technischer Rundflug für Privatpiloten, die verstehen wollen, was beim Start wirklich passiert und wie man den Anlasser nicht vorzeitig ruiniert. Ohne den Anlasser kommen wir nicht zum Fliegen. Vorausgesetzt, wir haben noch irgendwie 15 Mann dabei und fliegen ein Segelflugzeug. Gut, gehen wir mal vom Segelfliegen weg, bleiben wir mal beim Motorflug. Es sei denn, wir starten den Motor noch mit der Hand. Mutig, ja, aber das ist längst aus der Mode gekommen und praktikabel war das ohnehin nur bis etwa 160, vielleicht 180 PS. Darüber hinaus wird es schnell unrealistisch und auch gefährlich. Der Anlasser ist also ein sehr zentrales Bauteil unseres Flugzeugs. Und trotzdem wird er oft unterschätzt. Naja, wir brauchen ihn ja auch nur zum Anlassen. Dieses Anlassen ist ein sehr kurzer Arbeitsvorgang und damit ist er dann auch wieder schnell aus unserem Gedächtnis gestrichen. Die Fehlbedienungen, die sind leider ein häufiger Grund für teure Reparaturen. Grund genug, sich mal in Ruhe anzuschauen in dieser heutigen Folge, wie so ein Anlasser eigentlich aufgebaut ist und wie er funktioniert. Es könnte also technisch werden. Für das Anlassen unserer Flugzeugmotoren haben sich Direktanlasser fast vollständig durchgesetzt. Andere Konzepte wie zum Beispiel, Achtung, Schwungscheibenanlasser oder Patronenanlasser, die spielen in der allgemeinen Luftfahrt praktisch keine Rolle mehr. Man findet sie höchstens noch bei sehr exotischen Mustern. Und wie funktioniert jetzt das Grundprinzip eines Anlassers? Ein kräftiger Elektromotor steht im direkten Kraftschluss mit dem Triebwerk und dreht es an. Die entscheidende Herausforderung liegt dabei gar nicht im Drehen selbst, sondern darin, diesen Kraftschluss möglichst schonend herzustellen und ihn anschließend wieder zuverlässig zu lösen. Und genau hier lagen die Schwächen früherer Systeme. Beim Schwungscheiben- oder Patronenanlasser musste der Kraftschluss hergestellt werden, während der Anlassermechanismus bereits mit voller Energie lief. Das ist beim Elektromotor anders. Seine Leistung lässt sich viel genauer dosieren und zeitlich steuern. Als Elektromotor kommt fast immer ein Reihenschlussmotor zum Einsatz. Erregerwicklung und Ankerwicklung sind dabei in Reihe geschaltet. Das sind jetzt technische Fachbegriffe, hört sie euch einfach nur mal an. Googelt sie vielleicht, wer weiter einsteigen will. Ich muss sie aber leider hier jetzt benutzen, um euch das näher erklären zu können. Diese Bauweise, also Erregerwicklung und Ankerwicklung, ist für einen Anlasser ideal. Der Anlaufstrom ist vergleichsweise gering. Das Anlaufdrehmoment dagegen ist sehr hoch und genau das brauchen wir, um einen hubraumstarken Flugmotor in Bewegung zu setzen. Zusätzlich kommt dann noch obendrauf, der Reihenschlussmotor lässt sich kurzzeitig extrem überlasten. Sie sind also genau für diese Art von Arbeit gebaut. Sehr hohe Leistung, sehr kurze Zeit. Vergleichbar mit so einem Schwergewichtsheber. Also mal ganz kurz 500 Kilo reißen, aber bitte nicht über eine halbe Stunde. Leistungsstarke Varianten besitzen zusätzlich sogenannte Wendepol- oder Kompensationswicklungen, die um den Anker herum angeordnet sind. Diese reduzieren die Ankerrückwirkung, ordnen die Feldlinien sauberer an und verringern die Funkenbildung. Das wiederum schont die Bürsten. Was uns zu der Frage führt, was sind die Bürsten? Die Bürsten sind das Hauptverschleißteil eines Anlassers. Beim Reihenschlussmotor muss die gesamte elektrische Leistung über sogenannte Schleifkontakte auf den rotierenden Anker übertragen werden. Das geht nicht ohne Materialabrieb. Allerdings laufen Anlasser nur sehr kurz. Deshalb geht in einem Flugzeuganlasser meistens etwas anderes kaputt, bevor die Bürsten vollständig verschlissen sind. Unterm Strich haben wir es also mit einem sehr kräftigen, robusten Gleichstrommotor zu tun, ausgelegt für kurze Laufzeiten und extreme Drehmomente. So, und die Kraft, die muss nun zum Motor gebracht werden. Und zwar so, dass der Kraftschluss hergestellt wird, bevor der Motor volle Drehzahl erreicht. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann beschädigt man entweder den Anlasser oder gleich das ganze Triebwerk. Zunächst wird der Anlasser über ein Getriebe untersetzt. Unabhängig davon, wie kräftig der Elektromotor ist. Also die Drehzahl des Ankers ist viel zu hoch, um einen Verbrennungsmotor direkt anzutreiben. Deshalb sitzt direkt hinter dem Motor ein Untersetzungsgetriebe, meist als mehrstufiges Planetengetriebe ausgeführt. Nach dem Getriebe folgt der eigentliche Kraftschluss zum Motor. Hier haben sich zwei Konstruktionsprinzipien etabliert, der Bendix-Anlasser und der Schubschraubtriebanlasser. Wer bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch, weil es geht gerade so weiter. Beim Bendix-Anlasser sitzt das Ritzel als eine Art Wandermutter auf der Welle. Sobald der Elektromotor zu drehen beginnt, bewegt sich das Ritzel aufgrund seiner Massenträgheit nach vorne. Es kuppelt in das Zahnrad des Triebwerks ein und erst danach läuft der Anlasser zu voller Leistung hoch. Ist dieser Ablauf zeitlich sauber abgestimmt, dann erfolgt das Einkuppeln unter geringer Last. Der Mechanismus lebt dann erfreulich lange. Beim Schubschraubtriebanlasser übernimmt ein externer Magnetschalter diese Bewegung. Man erkennt ihn an dem großen Relais, das seitlich am Anlasser angebracht ist. Es arbeitet gleichzeitig auch als Magnetschalter und über einen Umlenkhebel schiebt es das Ritzel dann nach vorne. Jetzt gibt es aber bei diesem Anlasser einen ganz entscheidenden Punkt. Das Relais schließt erst dann, wenn der Magnetschalter seinen definierten Weg zurückgelegt hat und das Ritzel korrekt positioniert ist. Und auch hier erfolgt der Kraftschluss also nahezu lastfrei. Das Auskuppeln geschieht über Federkraft. Sobald der Strom abgeschaltet wird, die Sequenz läuft einfach in umgekehrter Reihenfolge dann ab. Und natürlich gibt es viele Varianten von Anlassern. Also bei Continental-Motoren kommt zum Beispiel Rutschkupplungen zum Einsatz. Das Ritzel wird mechanisch über ein Getriebe ausgerückt. Ältere Continentals besitzen gar kein Ritzel, sondern eine Klauenkupplung, etwa beim E80-Anlasser. Neuere Varianten kombinieren Ausrückmechanik, Untersetzungsgetriebe und eine 90-Grad-Umlenkung. Diese 90-Grad-Umlenkung hat einen einfachen Grund. Anlasser sind groß und schwer. Würde man sie direkt anbringen, würde der Platzbedarf des gesamten Triebwerks deutlich steigen. Bei Lycoming-Motoren findet man sowohl Bendix- als auch Schub-Schraubtriebanlasser. In beiden Fällen wirkt der Anlasser über ein Ritzel direkt auf die Schwungscheibe hinter dem Propeller. Schub-Schraubtriebanlasser sind meist etwas leichter, weil das Getriebe weniger aufwendig ist. Es gibt aber auch einen Vorteil der Lycoming-Bauweise. Sie ist bei der Fehlersuche viel übersichtlicher. Man kann relativ einfach sehen, ob der Magnetschalter das Ritzel vollständig ausgerückt hat. Außerdem lässt sich der Anlasser trocken testen, also ohne eingekuppeltes Ritzel, indem man den Pluspol der Batterie direkt mit dem Motor verbindet. Kommen wir zur elektrischen Seite und damit weg von der Technik. Naja, ein bisschen Technik ist trotzdem mit dabei, aber wir wenden uns jetzt mal der elektrischen Seite zu. Der Strombedarf eines Anlassers, der ist enorm. Eine 12 Volt Anlasser für einen O320 zieht nach Phase 100 bis 300 Ampere. Das sind rund 3600 Watt oder ca. 5 PS. Bei 24 Volt Anlassern sind die Ströme kaum geringer. Die Leistung ist aber deutlich höher, weil die Motoren kräftiger sind. Und diese Leistung liegt nur kurz an. Aber sie muss zuverlässig und möglichst verlustfrei geschaltet werden. Anlasser sind deshalb fast immer über ein Relais direkt mit der Batterie verbunden. Sie laufen nicht über die Sammelschienen der Flugzeugelektrik. Die würde schlicht schmelzen. Anlasserleitungen sind in der Regel nicht abgesichert. Es handelt sich um möglichst kurze, dicke, ungesicherte Leitungen zwischen Batterie und Elektromotor. Da sitzt nur das Relais. Bleiben wir beim Schubschraubtriebanlasser. Bei diesem Anlasser ist dieses Relais direkt am Anlasser angebracht, denn viele Flugzeuge besitzen zusätzlich ein zweites Lastrelais nahe der Batterie, um die ungesicherte Leistung so kurz wie möglich zu halten. So, und nachdem wir jetzt natürlich das Technische und das Elektrische verstanden haben, kommen wir jetzt zur Bedienung und zu den häufigsten Fehlern eures Anlassers. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Anlassermotoren sind keine Ausdauersportler. Das ist wie mit dem Gewichtheber, der die 500 Kilo reißt, aber den könnt ihr nicht eine halbe Stunde reißen lassen. Also Anlassermotoren sind für kurze Höchstleistungen gebaut, nicht für den Dauerbetrieb. Man sollte einen Flugzeuganlasser niemals länger als 30, maximal 45 Sekunden am Stück laufen lassen. Der begrenzende Faktor ist die Wärme. Überhitzte Wicklungen nehmen Schaden, entweder sofort oder schleichend durch Leistungsverlust. Ein korrekt eingestellter Vergasermotor muss nach 2 bis 5 Propellerumdrehungen anspringen. Tut er das nicht, dann stimmt was nicht. Das gilt auch bei Kälte. Wenn der Motor bei kaltem Wetter nicht kommt, dann liegt das oft daran, dass zu wenig Kraftstoff im Zylinder ankommt und zu viel im Ansaugtrakt kondensiert. Langes Orgeln hilft da nicht. Auch wildes Pumpen mit dem Gashebel ist meist sinnlos. Der Primer spritzt ein Vielfaches der Beschleunigerpumpe ein. Wenn das nicht reicht, hilft die Beschleunigerpumpe auch nicht mehr. Bei Einspritzmotoren kann ein Hotstart ein paar Umdrehungen länger dauern. Aber ein Motor, der nach 30 Sekunden nicht läuft, wird auch nach 50 Sekunden nicht laufen. Also, nach spätestens 30 Sekunden loslassen, den Anlasser abkühlen lassen und selbst kurz nachdenken. Eine gängige Faustregel lautet: 30 Sekunden drehen, eine Minute abkühlen. Nochmal 30 Sekunden drehen, dann 5 Minuten Pause. Wer sich an kalten Tagen auf einem GA-Vorfeld umhört, merkt schnell, viele Anlasser kommen nie in den Genuss dieser Pausen. Und das rächt sich. Bei Temperaturen unter 0 Grad kann man etwas großzügiger primen, vielleicht 5-mal statt 3-mal. Zumindest bei den O320-Motoren funktioniert das oft sehr gut. MoGas startet bei Kälte generell leichter als AFGAS. Und wenn es richtig kalt wird, unter minus 10 Grad, dann hilft nur eins: Vorwärmen. Viel warme Luft für Motor und Kabine, egal was es kostet. Es ist billiger als ein neuer Anlasser. Und was mache ich, wenn der Anlasser trotz guter Behandlung nicht mehr will? Naja, bei vielen Flugzeugen verschleißt ein Anlasser etwa alle 1000 Stunden. Mit systematischer Fehlersuche lässt sich die Ursache meist schnell eingrenzen. Die erste Frage lautet immer: Bekommt der Anlasser genug Strom? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ein Kontakt oder ein Kabel kann beim Messen mit dem Ohmmeter gut aussehen und bei 300 Ampere trotzdem erheblichen Widerstand bieten. Also zuerst Batterie als Fehlerquelle ausschließen, Ground Power anschließen. Spannung während des Anlassens zu messen ist wenig sinnvoll, sie schwankt stark. Bei einem 12-Volt-System sind kurzzeitige Einbrüche auf etwa 8 Volt völlig normal. Dreht der Anlasser auch mit Ground Power schlecht, dann sind Übergangswiderstände wahrscheinlich. Klemmen und Kabelschuhe korrodieren gerne mal, Muttern lösen sich, Kontakte reinigen, erneuern, versuchen. Immer noch schwach? Dann liegt der Verdacht beim Relais selbst. Mit einem ausreichend dicken Kabel kurz überbrücken, dreht der Anlasser jetzt kräftig, ist der Schuldige gefunden. Dabei gilt: Niederspannung ja, aber extrem hohe Ströme. Es wird sehr schnell sehr heiß. Handschuhe, Schutzbrille, Vorsicht ist geboten. Und wenn der Anlasser selbst mit direkter Ground Power nicht richtig dreht, dann ist klar, der Fehler liegt im Gerät selbst. Und bei den meisten Anlassertypen hilft dann nur noch der Austausch. Und damit zurück zum Johann.
Dann eine Meldung, über die wir schon mal gesprochen haben. Wir alle kennen das Problem. Die EASA hat Halonlöscher verboten und der Ersatzmarkt war leergefegt oder unbezahlbar. Davon habe ich ja schon berichtet. Dazu kommt das Absurde. Die zertifizierten Löscher, die man hätte kaufen können, waren für unsere kleinen Kabinen viel zu stark. Einmal kurz den Abzug betätigt und die Insassen hätten nach 10 Sekunden kaum noch Luft zum Atmen gehabt. Die gute Nachricht, nach massivem Einsatz der IOPA und der Europa Germany hat die EASA jetzt eingelenkt und eine pragmatische Lösung gefunden. Die Regel ist eigentlich ganz simpel. Wenn ihr den Feuerlöscher nicht fest installiert, sondern ihn so mitführt, dass er leicht entnehmbar ist, also zum Beispiel in einer Seitentasche oder im Handschuhfach, dann braucht ihr kein sündhaft teures Luftfahrtzertifikat. Das bedeutet, ihr könnt jetzt auf kompakte Aerosollöscher ausweichen, die extra für kleine Räume wie Autos oder Boote entwickelt wurden. Die kosten meistens so unter 100 Euro, sind sicher für die Avionik und, das ist der entscheidende Punkt, sie gefährden nicht die Atemwege der Insassen. Es gibt im Netz so ein paar Produkte wie das E-Jet Aerosol oder Maus XTIN, die kann ich euch empfehlen. Ein wichtiger Hinweis dabei für eure Sicherheit. Denkt bitte daran, den Löscher so unterzubringen, dass er im Flug nicht durch die Kabine fliegt, aber im Notfall sofort griffbereit ist. Und noch ein Tipp von uns. Wenn ihr eure Tablets oder Handys an Bord nutzt, überlegt euch die Anschaffung einer feuerfesten Tasche, da Lithium-Ionen-Akkus ja gerne mal in die Luft gehen können. Und wenn meistens ist man dann nicht schnell genug, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen. Offiziell wird das Ganze von der EASA erst in den nächsten Wochen bestätigt, aber es ist insgesamt ein toller Nachweis, dass die EASA auch auf Hinweise aus der Community hört und am Ende die pragmatische Lösung vorzieht. So viel von mir. Events gibt's noch keine in der näheren Zukunft, aber ich bleibe am Ball für euch. Insgesamt kommt ja bald die Aero. Ich hoffe, dass wir uns da sehen. Bis dahin, macht es gut. Bis dann.
Wenn du dich als Privatpilot fachlich austauschen und von den Erfahrungen anderer profitieren möchtest, dann lohnt sich ein Blick auf ppl-plus.de. Die Plattform bietet strukturierte Foren zu Themen wie Ausbildung, Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Hier geht es um praxisnahe Diskussionen, reale Erfahrungswerte und fundierte Beiträge aus der General Aviation von Piloten für Piloten. Wenn du Wert auf sachlichen Austausch und eine kompetente Community legst, dann registriere dich kostenlos auf ppl-plus.de und bring dich ein.